Die Ringbahnstrecke im Berliner Westen bleibt mindestens noch gut 3 Wochen gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH am Mittag mitgeteilt. Die marode Autobahnbrücke über den S-Bahn-Schienen soll demnach abgerissen und nicht wie zunächst geplant gestützt werden. Malte Döbert, RBB 24.
Nach intensiver Prüfung beider Optionen, Abriss oder Stütze der Ringbahnbrücke, habe man sich für den vollständigen Abriss entschieden, heißt es von der Autobahn GmbH. Dann müsse zügig der Ersatzneubau folgen. Abgerissen wird auch die im Streckenzug zwischen den Anschlussstellen Kaiserdamm und Spandauer Damm liegende Westendbrücke. Auch diese Arbeiten sollen bis zum 25. April weitgehend abgeschlossen sein. Danach sollen die Gleise für die Ringbahn zwischen Hallensee und Westend wieder in Betrieb genommen werden.
Ermittler haben unter der Führung von Europol eine riesige Streaming-Plattform für Kinderpornografie im Darknet mit fast 2 Millionen Nutzern zerschlagen. Eine entscheidende Rolle spielte bei der Arbeit auch das Bayerische Landeskriminalamt. Aus München Henning Pfeiffer.
Der Server der Plattform wurde in den Niederlanden sichergestellt. Auf ihm lagen zum Zeitpunkt der Abschaltung mehr als 70.000 Missbrauchsvideos. Knapp 1.400 Tatverdächtige konnten bis jetzt weltweit identifiziert werden. So kam es im vergangenen Monat in 38 Staaten zu Durchsuchungen. In die Koordinierung war Europol eingebunden. In Bayern waren es 9 Adressen. Neben der Verfolgung von Kidflix-Nutzern war eine weitere Zielrichtung das Auffinden von Missbrauchsopfern. Unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg wurden betroffene Kinder und Jugendliche in Schutz genommen. Die verantwortlichen Betreiber von Kidflix konnten bis jetzt noch nicht ermittelt werden.
Die deutsche Wirtschaft kritisiert die bisherigen Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Die künftigen Regierungspartner hätten den Ernst der Lage nicht erkannt, heißt es in einer Erklärung von rund 100 Verbänden. Sie fordern unter anderem mehr Anstrengungen, um Unternehmen von Bürokratie und Steuern zu entlasten. Außerdem müssten Sozialabgaben und Energiekosten gesenkt werden. Unterzeichnet ist die Erklärung unter anderem vom Handwerksverband sowie der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gehen heute in großer Runde weiter. Mit einer Großrazzia geht ein Großaufgebot von Justiz, Polizei und Bezirken in Berlin gegen die organisierte Kriminalität vor. Mehr als 400 Polizisten sind nach Angaben der Behörden im Einsatz. Im Fokus stehen Läden, in denen illegal aufgestellte Spielautomaten vermutet werden, darunter Imbisse, Cafés und Spätis. Wie der RBB aus Behördenkreisen erfuhr, geht es um insgesamt 160 Spielautomaten. Sie gehören einer Firma, die dafür 2021 eine Betriebserlaubnis erhielt, aber seitdem nie Steuer abgeführt hat. Mehrere Bußgeldbescheide und eine Gewerbeuntersagung wurden ignoriert. Die Ermittler wollen die Automaten beschlagnahmen und über die Speicherchips herausfinden, wie viel Geld eingenommen wurde. Bundespräsident Steinmeier hat Aserbaidschans Staatschef Aliyev aufgerufen, den Friedensprozess mit Armenien fortzusetzen. Steinmeier hält sich derzeit zu Gesprächen mit Aliyev in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, auf. Armenien und Aserbaidschan hatten kürzlich ein Friedensabkommen ausgearbeitet, aber noch nicht unterschrieben. Bundespräsident Steinmeier sprach von einem kraftvollen Momentum zwischen beiden Staaten, das nicht aus der Hand gegeben werden dürfe. Mit dem Friedensvertrag soll der jahrzehntelange Konflikt um die Region Bergkarabach beigelegt werden. Aserbaidschan fordert von Armenien derzeit allerdings, den Verzicht auf Bergkarabach in die Verfassung aufzunehmen. Wer nach Großbritannien reisen möchte, braucht ab heute zusätzlich zum gültigen Reisepass eine digitale Einreiseerlaubnis. Das Dokument kann im Internet oder per App beantragt werden. Mit der Erlaubnis können sich Reisende bis zu 6 Monate in Großbritannien aufhalten. Es bleibt für beliebig viele Einreisen 2 Jahre lang gültig. Über die große Mehrheit der Anträge werde automatisch innerhalb von Minuten entschieden, erklärte das britische Innenministerium. Reisende, die in Großbritannien nur umsteigen und den Transitbereich im Flughafen nicht verlassen, brauchen keine gesonderte Erlaubnis. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend heiter bis sonnig und trocken. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 15, in Friedrichshagen 16 Grad, in Wiesenburg 14, in Senftenberg 18 Grad. Nachts verbreitet klar und trocken und Abkühlung auf plus 4 bis minus 1 Grad. Morgen von früh bis spät sonnig und trocken. Es wird frühlingshaft mild mit maximal 17 bis 21 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag mit Susanne Papavassiliou.
Ja, an einem wirklich frühlingshaften Nachmittag, das können wir doch heute mal so richtig genießen. Und ich freue mich, dass Sie da sind und frage mich bei dieser Musik, die wir jetzt gleich hören, ob das eigentlich eine gelernte Reaktion oder eine ganz natürliche ist. Dieses, in meinem Fall, dilettantische Bauchtanz-Moves machen bei diesem Sound. Wer bist du, fragt er das dänisch-türkische Folk-Pop-Trio I Say. Akademische Freiheit, das ist ein wichtiges und zu schützendes Gut, das keine Selbstverständlichkeit ist. Und darüber wird gerade an der Humboldt-Uni in Berlin diskutiert bei der Academic Freedom Week. Da geht es darum, wie verfolgten und bedrohten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit geholfen werden kann. Das betrifft vor allem Menschen aus totalitären Staaten und Krisengebieten. Aber seit die neue Regierung in den USA an der Macht ist, eben auch die Vereinigten Staaten, in denen ja die Freiheit der Wissenschaft bislang nicht in Frage gestellt wurde. Das ändert sich gerade. Wie aber können Unis hier gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen? Darüber spreche ich jetzt mit der Präsidentin der Humboldt-Universität, Julia von Blumenthal. Herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, guten Tag.
Was genau ist denn das Ziel der Academic Freedom Week?
Das Ziel der Academic Freedom Week, die wir jetzt in diesem Jahr ja zum dritten Mal durchführen, ist, in einer konzentrierten Form auf das Thema aufmerksam zu machen. Diese ganze Frage der Unterstützung gefährdeter Forscherinnen und Forscher beschäftigt uns ja Schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Das hat damals angefangen nach dem Putsch in der Türkei, wo wir eben eine ganze Reihe geflüchtete WissenschaftlerInnen aufgenommen haben. Es ging dann weiter, natürlich Fluchtsituationen aus Belarus. Wir haben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Russland aufgenommen, aus Afghanistan, jetzt aus Gaza. Es ist so ein Thema, was uns wirklich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und mit dieser Academic Freedom Week machen wir eben aufmerksam auf die Situation der Forschenden. Und wir überlegen auch gemeinsam, wie wir unsere solidarischen Handlungen eben noch besser machen können.
Ja, ein Oberthema dieses Jahr ist ja die faire und nachhaltige Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was genau kann ich mir darunter vorstellen, fair und nachhaltig unterstützen?
Es gibt von Förderorganisationen Programme, die immer zeitlich befristet sind. Sie sind sehr, sehr wertvoll, gerade um eben in dieser Ankommenssituation helfen zu können. Das ist die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander von Humboldt-Stiftung und auch die Einstein-Stiftung hier in Berlin hat ein eigenes Programm. Die haben immer so eine Laufzeit von 2 bis 3 Jahren und sind eben gedacht, dass in den 2, 3 Jahren, entweder ich meine im idealen Fall vielleicht sogar eine Rückkehr in das Land, wo die Verfolgung war, möglich wäre. Leider sehen wir das selten. Oder eben, dass diese 2 bis 3 Jahre genügen, um dann sich im deutschen Arbeitsmarkt weiter bewegen zu können. Und wir sehen einfach, diese 2 bis 3 Jahre sind sehr kurz. Insbesondere, wenn es um wirklich eine wissenschaftliche Karriere gerade geht. Wir haben ja eben gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen es darum geht, auch ihre wissenschaftliche Tätigkeit fortsetzen zu können. Dann braucht man Zeit, um sich in das System reinzufinden, um hier auch die Netzwerke zu erweitern, um dann eben wirklich auch eine dauerhafte Position zu erwerben. Und ein zweiter Punkt, der uns auch besonders beschäftigt ist, ist, dass die bisherigen Programme sehr stark darauf fokussieren, eben die Perspektive Wissenschaft im engeren Sinne zu ermöglichen, was aber realistisch gar nicht für alle die richtige und realisierbare Chance ist. Für viele wird es vielleicht eher sein, auch mal das Thema Wissenschaftsmanagement in den Blick zu nehmen oder es geht darum, in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu gehen. Also diese ganze Frage der Ausdifferenzierung der Karriereperspektiven, das ist etwas, was uns sehr beschäftigt und nicht nur uns.
Was sind denn die größten Hürden? Also ich meine, die Menschen kommen ja aus ganz unterschiedlichen Ländern und bringen auch ganz unterschiedliche Erfahrungen und Probleme mit. Aber gibt es da so etwas, wo man sagen kann, das ist das größte Problem?
Also das größte Problem ist aus meiner Sicht tatsächlich die langfristige Perspektive im deutschen Wissenschaftssystem. Und da ist natürlich das derzeitige Umfeld, bei dem wir eben ja gerade in Berlin auch nicht sicher wissen, wie unsere künftigen Stellen, also unser künftiges Budget aussieht und damit auch die Möglichkeit, die Stellen, die wir besetzen können. Das ist, glaube ich, die allergrößte Hürde, die, ich sage mal, für alle gilt, ne? Also wirklich anzukommen und auch wirklich dann hier eine langfristige Stelle, Position zu haben. Ansonsten sind die Hürden sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben es immer mal wieder, haben wir Visa-Thematiken, gerade wenn es WissenschaftlerInnen sind, die sich noch aus dem Heimatland bewerben. Wir haben natürlich dann Themen des Spracherwerbs, je nachdem, wie sehr unsere Kolleginnen und Kollegen auch im Englischen schon präsent sind. Und wir haben natürlich auch, ich sage es mal eher, auch so eine psychologische Situation, wie man mit dieser Diaspora-Erfahrung umgeht. Auch da hat es ja bei uns mal eine Gruppe gegeben, wo sich eben Forscherinnen und Forscher genau mit diesem, was heißt eigentlich Forschung in der Situation der Diaspora, geht eben wirklich auch nochmal in so einer reflexiven Perspektive beschäftigt haben. Da können wir dann im Grunde nur unterstützen, weil es sind ja dann auch die eigenen Perspektiven, die die Forscherinnen und Forscher eben entwickeln und formulieren müssen.
Sie haben jetzt schon einige Länder erwähnt, Frau von Blumenthal. Jetzt schauen wir natürlich auch auf die USA im Wissenschaftsbereich. Da gibt es die angekündigten Streichungen und Forschungsthemen, die gestrichen werden, Gelder werden gestrichen. Und es gibt eben auch schon Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die überlegen, das Land zu verlassen. Wie sehen Sie das? Ist dieser Brain Drain, wie das ja genannt wird, erwünscht an deutschen Unis?
Also erstmal ist das, was im Moment in den USA sich Tag für Tag entfaltet, das erschüttert uns, glaube ich, wirklich. Wir haben das, auch wenn man einiges ja nachlesen konnte, in dieser Schnelligkeit wirklich überhaupt nicht für möglich gehalten. Mit den USA verbindet uns ja in ganz vielen Fächern eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit. Wir haben als Humboldt-Universität schon seit vielen Jahren eine strategische Partnerschaft mit Princeton. Wir haben fachspezifische Netzwerke. Also mit den USA ist ohnehin der Austausch sehr, sehr intensiv. Auch Wissenschaftlerinnen, die von uns in die USA gehen und zurückgehen. Also insofern gibt es da ohnehin den Austausch. Und insofern haben wir natürlich auch schon immer bei Ausschreibungsverfahren Kolleginnen und Kollegen aus den USA versucht anzuwerben. Wir waren dann ein bisschen im Nachteil, weil die Bedingungen bei uns auch manchmal nicht so exzellent sind. Also den Austausch gibt es und Ja, ich glaube, wir sind alle noch nicht ganz fertig damit, was jetzt die richtige Vorgehensweise für die nächste Zeit ist. Denn diese Kooperation heißt natürlich auch, dass unser Ziel ist, in den Kooperationen auch stärkend für die amerikanischen Universitäten zu sein, wo immer wir das können. Und gleichzeitig, wie gesagt, gibt es auch diesen Austausch von Personen. Und wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu uns kommen wollen, möchten wir ihnen natürlich diese Chance geben und können natürlich auch davon gewinnen. Also ich glaube, es ist eine sehr ambivalente Situation, wo man auch immer beide Perspektiven im Blick haben sollte.
Julia von Blumenthal, die Präsidentin der Humboldt-Universität in Berlin. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet, denn gerade läuft ja dort noch die Academic Freedom Week, in der ja auch die USA und die Auswirkungen der neuen Regierung auf die Freiheit der Wissenschaft eine Rolle spielen. Und wir bleiben hier auf Radio 3 gleich noch ein bisschen mehr bei der US-Politik und beleuchten gleich die Marathonrede des demokratischen Senators Cory Booker, sein Protest gegen die Politik der aktuellen US-Regierung.
Good morning, Miss Snip, Snip, Snip. But your haircut is as short as mine. Good morning, Miss Snip, Snip, Snip. But your haircut is as short as mine. Bear rum, lucky tiger, put your wax, crack attack, shoe shine, jaw, break a magazine, wax. Hang around the barbershop, side burning clothes, crap. Morning, Mr. Ferguson. What's a good word with you? Staying out of trouble like a good boy should. Are these still cutting hair? Still cutting classes? Got a couple passes to the ring, brush, pound a pair of circus afternoon. You lost a little around the middle. You looking real good. Sitting on the wagons that are under the hood. Slow down, Mr. Brown. I heard you boys leaving town. I bought myself a struggle bug and suckers powder blue. Throw me over sports page. Series for the done, the hair's getting longer. You know the skirts are getting shorter. I don't you know that you can get a cheaper haircut if you won't cross the border. Your mama's on your smoking bitch, kick your ass. And you put it out, you juvenile, put it out fast. Well, if I had $1 million, what would I do? Probably be a barber, not a bum like you. Still got your paper out, now that's just fine. And you can pay me double, cause you chipped me last time.
Unverkennbar Tom Waits mit dem Barbershop. Dies sind keine normalen Zeiten in unserer Nation und sie sollten nicht als solche gehandhabt werden. Zitat Cory Booker, demokratischer US-Senator, der gerade eine enorme Aufmerksamkeit und Berühmtheit erfährt, weil er eine Rekordrede im US-Kongress gehalten hat.
And so I end by saying simply this, where I started was John Lewis. I don't know how to solve this. I don't know how to stop us from going down this road. Chuck Schumer's now told me that they're greasing the skids to do these things. I'm sorry, but I know who does have the power. The people of the United States of America. The power of the people is greater than the people in power. It is time to heed the words of the man I began this whole thing with, John Lewis. I beg folks to take his example of his early days where he made himself determined to show his love for his country at a time the country didn't love him, to love this country so much, to be such a patriot that he endured beatings savagely on the Edmund Pettus Bridge, at lunch counters, on freedom rides. He said he had to do something.
Ja, ein kleiner, aber bemerkenswerter Ausschnitt aus der 25-Stunden-Rede von Cory Booker. Er bezieht sich am Ende auf John Lewis, den Menschenrechtsaktivisten und US-Senator, der auch, als das Land ihn nicht liebte, trotzdem das Land so geliebt hat und gekämpft hat für mehr Gerechtigkeit. Ja, also mehr als 25 Stunden hat der Cory Booker, der US-Senator, im Senat gesprochen und an zahllosen Beispielen deutlich gemacht, wie Donald Trump den amerikanischen Staat demontiert. Ich bin jetzt mit Thomas Greven vom John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin verbunden, über die Bedeutung dieser Rede zu sprechen. Herzlich willkommen hier bei uns, Thomas Greven.
Guten Tag, Frau Silvio.
Ja, wie wichtig ordnen Sie diese wirklich Mammutrede von Cory Booker ein?
Ja, einerseits natürlich sehr eindrucksvoll, auch bewegend, diese Referenz an den großen Berechtler John Lewis. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es der falsche Moment war. Also die Demokraten haben eigentlich den symbolträchtigsten Moment verpasst, solche wirkungsvollen Schläge zu setzen. Denn hier ging es ja nicht darum, eine Ernennung oder ein Gesetz aufzuhalten, sondern es war eine sozusagen quasi alleinstehende Rede und größere Wirkung würde so ein Filibuster, was das jetzt ja eigentlich gar nicht technisch war, wirklich erreichen, wenn es zum Beispiel darum gegangen wäre, die völlig ungeeigneten und dramatisch inkompetenten, wie sich jetzt ja gezeigt hat, Nominierten für Ministerämter, Kennedy, Hegseth und wie sie alle heißen, die diese Ernennung, diese Bestätigungen im Senat aufzuhalten.
Warum glauben Sie, dass das nicht passiert ist? Und oder war das jetzt einfach ein Bedürfnis von Cory Booker, ohne Absprache mit der Partei das zu tun? Beziehungsweise, wenn Sie sagen, es war der falsche Moment, warum haben die Demokraten das dann nicht schon vorher angewandt?
Ja, die Demokraten befinden sich in einer großen Krise. Sie haben ja auch schon unmittelbar nach dem Wahlsieg Donald Trumps wirklich gezeigt, dass sie nicht wirklich wissen, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob Cory Booker das hier im Alleingang gemacht hat oder ob man schließlich doch auch unter dem Druck von dem, was Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez im ganzen Land für eine Bewegung erzeugen bei der Basis der Demokratischen Partei, also so wirklich ein bisschen versuchen, Widerständigkeit reinzubekommen. Aber man hat ja das schon bei Joe Biden gesehen, als er sozusagen noch im Amt war, wie unsicher die Demokraten waren, nachdem sie vorher vor Faschismus und Autokratie gewarnt haben. Und dann stellt sich Joe Biden hin und sagt zu Donald Trump, welcome home, als er ihn im Weißen Haus begrüßt. Passt überhaupt nicht zusammen. Das heißt, die Demokraten haben einfach keine wirkliche geschlossene Message, außer, und das ist möglicherweise ausreichend, das wird man sehen, außer zu sagen, die Menschen werden schon herausfinden, dass das, was Donald Trump im Land anrichtet, für sie nicht gut ist. Und dann hoffen wir einfach, dass die Wahlen im nächsten Jahr, die Kongresswahlen im nächsten Jahr, ordentlich durchgeführt werden, sodass in freien und fairen Wahlen die Republikaner ihre Mehrheiten im Kongress verlieren. Und dann ist man in einem neuen Spiel, so hofft man.
Jetzt, das ist natürlich so ein bisschen wie so ein Pokern. Es könnte ja auch ein guter Schachzug sein, wenn man sagt, wir kloppen jetzt nicht die ganze Zeit auf die Regierung Trump, sondern lassen die Menschen eben selber merken, was sie da gewählt haben.
Das ist sicherlich richtig. Also das ist möglicherweise tatsächlich die strategische Überlegung, weil man ja auch tatsächlich sehr wenig wirklich machen kann, außer eben zu klagen. Das passiert ja über die Justizminister in den demokratisch regierten Bundesstaaten. Und die verschiedenen unter Druck geratenen Gewerkschaften und öffentlichen Bediensteten und so weiter zu unterstützen. Aber es ist eben ja auch so, dass Donald Trump nicht ohne Grund gewählt wurde. Es gab eine erhebliche Unzufriedenheit im Land mit der Regierung Biden. Inflation ist ein Stichwort. Und es gibt ja auch Teile der Trumpschen Agenda, die auf Unterstützung im Land stoßen. Unter anderem eben auch bei eigentlich demokratisch organisierten Gruppen, zum Beispiel den Industriegewerkschaften, die mit den Zöllen einerseits auch hadern, aber andererseits auch nicht ganz dagegen sind. Und natürlich auch Stichwort Migration und insgesamt die Belange der in Anführungszeichen Arbeiterklasse, also Menschen ohne College-Abschluss, die sich von den Demokraten vernachlässigt und auch herabgesetzt fühlen.
Auf jeden Fall ein bemerkenswerter Zug eines Senators, die 25-Stunden-Rede gegen die Regierung Trump. Thomas Greven vom John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin mit seinen Gedanken dazu. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Set his sails and take off into the night.
But he wouldn't dare, not in a million years. No, he wouldn't dare, not if he knows what's good for him. He wouldn't dare, no.
Das Ghost Funk Orchestra mit Eyes of Love hier auf Radio 3. Und wir wechseln mal ein bisschen die Stimmung zu Flöte, Klavier und einem Capriccio von Rosi Wertheim. Musik, die mir und dir auch Franziska Walser ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Rosi Wertheim hat es komponiert, da ein Capriccio zu finden auf dem Album Dutch Jewish Composers, 1995 erschienen. Und Franziska Walser ist aus gutem Grund hier.
Radio 3, Kultur kompakt.
Ja, und da geht's gleich los mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Das hat in diesem Jahr sein 10-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert. Jetzt gibt es auch noch eine neue Leitung.
Der Stiftungsrat hat heute mitgeteilt, dass Maike Hopp zur neuen Vorständin berufen wurde. Die neue Chefin kommt aus Berlin. Sie ist Kunsthistorikerin, spezialisiert auf digitale Provenienzforschung und aktuell leitet sie noch das Institut für Kunstwissenschaften und historische Urbanistik an der TU Berlin. Sie soll aber schnellstmöglich nach Magdeburg umziehen, dort ihre neue Stelle antreten, erstmal für 5 Jahre. Und noch ein bisschen Hintergrund zu diesem Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste. Die kümmern sich, wie der Name vermuten lässt, um Kulturgüter, die den Besitzern unrechtmäßig weggenommen wurden. Zum Beispiel als NS-Raubkunst oder auch während der Kolonialzeit oder Kulturgutverluste in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Da kümmern die sich drum und haben eben Expertise und auch Datenbanken, wo man nachschauen kann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wo so ein Gemälde herkommt.
Und da werden die auch sicherlich gerade in Zukunft viel zu tun haben. Darauf lässt nämlich die folgende Nachricht schließen. Die bayerischen Staatsgemäldesammlungen stehen in der Kritik, weil sie mögliche NS-Raubkunstverdachtsfälle nicht gemeldet und nachverfolgt haben. Und jetzt zieht der bayerische Kunstminister Markus Blume Konsequenzen.
Ja, es sieht so aus, als hätte da jemand wirklich nicht so genau hinschauen wollen. Heute wurde bekannt, dass der Generaldirektor der Staatsgemäldesammlungen Bernhard Marz seinen Posten räumen muss. Sein Nachfolger wird interimsweise der ehemalige Münchner Kulturreferent Anton Biebel. Es gehe um persönliches Fehlverhalten und womöglich Organisationsversagen, hieß es heute auf einer Pressekonferenz, also ein relativ weitgehendes Schuldeingeständnis. Es soll auch eine interne Untersuchung geben und eben diesen personellen Neuanfang. Ausgelöst hat das alles eine Recherche der Süddeutschen Zeitung. Die hat in den Beständen der Staatsgemäldesammlungen, da gehören auch die Pinakotheken in München zum Beispiel dazu, 200 Kunstwerke identifiziert, bei denen es sich mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit um NS-Raubkunst handelt. Das hat der bayerische Kunstminister heute dementiert, hat gemeint, nee, das wären nur 97 Verdachtsfälle auf dieser sogenannten roten Liste, aber es gibt eben einiges aufzuarbeiten. Und das soll bis zum Sommer passieren mit einer externen Untersuchung durch das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste unter der Leitung eben von Maike Hopp.
Ja, nur 97 ist ja auch eine interessante Äußerung. Ja. Du hast jetzt noch einen Tipp für Kunstfans, alles legal, soweit wir wissen, aber mit einer besonderen Auswahl.
Es gibt eine neue Ausstellung im Brücke-Museum anlässlich der Gründung der Künstlergruppe Brücke vor 120 Jahren. Und der Titel fasst ganz gut zusammen, worum es geht. 120 Jahre Brücke, 120 BerlinerInnen, 120 Werke. Also es werden aus dem Bestand des Museums Lieblingswerke gezeigt, die 120 BerlinerInnen und Berliner ausgewählt haben. Ganz unterschiedliche Menschen, eine Straßenbahnfahrerin, Journalisten, Politiker wie Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner und auch Schülerinnen und Schüler durften sich aus dem Depot etwas aussuchen, ihr Lieblingswerk finden. Das erzählt die Direktorin Lisa Marei Schmidt.
Ein Highlight von mir, eine Kiefernlandschaft eher konventioneller Art von Pechstein. Das ist ein junger Schüler, der gesagt hat, dieses Bild erinnert ihn an Fortnite und es gibt ihm OG-Vibes. Mir wurde danach gesagt, dass OG für Original Gangster steht. Also diese Kombination, das eröffnet mir ganz andere Perspektiven auf dieses Gemälde.
Also ich habe einen Teenager-Sohn, genau. Bei Fortnite war ich noch dabei, bei OG war ich auch raus. Also, aber man kann eben diese neuen Perspektiven auch aufnehmen. Es gibt immer so einen kleinen Zettel neben jedem Bild, wo dann eben begründet wird, warum das ausgewählt wurde, zum Beispiel wegen OG. Zu sehen ist die Ausstellung 120 Jahre Brücke, 120 BerlinerInnen, 120 Werke, täglich außer Dienstag von 11 bis 17 Uhr in Berlin-Dahlem im Bussardsteig 9. Da ist das Brücke-Museum.
Ja, schöner Tipp. Vielen Dank, Franziska.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Alter Bilbaum.
Sie kann Kurt Weill. Sie kann Judy Garland und Edith Piaf. Großes Haus und kleine Bühne. Berlins große Stimme. Katharine Mehrling. Die Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin kommt nun zu uns in den guten Salon. Den Salon von Petra Gute in Studio 14 der RBB Dachlounge. Dort befragt die RBB Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Gesprächsstoff gibt es mit Katharine Mehrling reichlich. Über das neue Album in Berlin oder auch den Liederabend Lonely House an der Komischen Oper. Der gute Salon mit Katharine Mehrling am 9. April, 19 Uhr. Einfach anmelden auf radio3.de, wie es euch gefällt.
Thank you.
Was für eine schöne Stimme. Sie gehört zu dem britischen Musikkollektiv Salt and Free, heißt dieser Titel.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen. 75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Ja, und das feiern wir hier auf Radio 3, indem wir Ihnen präsentieren, was unsere Kolleginnen und Kollegen der anderen ARD-Kulturwellen so machen. Wir haben dafür mit Ihnen ein paar Rubriken ausgetauscht. Heute stellen wir Ihnen hier die tägliche Glosse vor, die unter dem Titel Ende der Welt auf Bayern 2 läuft.
Zu den tragischen Seiten des Älterwerdens gehört, dass man die Welt nicht mehr so spannend wahrnimmt, wie sie ist. Babys sind fasziniert vom An- und Ausknipsen eines Lichtschalters, jedes Kleinkind von einer Baustelle. Und unser einer setzt sich ohne jedes Gefühl von Aufregung in eine faszinierende Maschine namens Auto und düst mit 130 km/h über die Autobahn, ohne einmal zu denken, Auto, brumm, brumm, schnell. Beruhigend, diese Gefühle sind nicht weg, sie schlafen nur, wir müssen sie nur wecken. Mein Wecker ist darin mein Sohn, der in der Schule gerade das machen muss, was vermutlich schon die Römerkinder machen mussten. Eine Reizwortgeschichte schreiben. Die drei Wörter, die er vergangene Woche bekam, waren Besen, Keller und Taschenlampe. Folgende Geschichte wurde daraus. Ein Junge tapst durch einen Keller und stolpert über einen Besen. Die Taschenlampe geht zu Bruch. Mit der atemlosen Spannung, was dann passiert, muss ich sie aus Zeitgründen leider alleine lassen. Apropos atemlos. Eine Geschichte wird natürlich nur dann spannend, wenn die Spannung noch durch entsprechende Wörter angeheizt wird. Dazu bekamen die Kinder vorab eine Sammlung an Redensarten, die sie in ihre Besen-Keller-Geschichte einbauen sollten. Mir schlottern die Knie oder das Herz rutscht in die Hose. Einzelne Redewendungen haben inzwischen auch den Weg in unseren Alltag gefunden. Als kürzlich die italienische Kaffeemaschine auf der Platte vibrierte, rief mein Sohn, die Kaffeemaschine zittert wie Espenlaub. Die vor Angst zitternde, aber an sich natürlich völlig normale Kaffeemaschine beweist es. Im Alltag mit reizlosen Reizwörtern wie Arbeit, Dienstag, kalt, steckt viel mehr Spannung, als wir glauben. Hatte nicht der Nachbar heute Morgen vor Schreck geweitete Augen, als er mich sah? Wurde die Ampel einfach so rot oder wurde sie nicht vielmehr plötzlich rot? Hatten Sie nicht ein mulmiges Gefühl, als wie von der Tarantel gestochen die Spülmaschine zu spülen anfing? Die große Kunst besteht natürlich darin, die Spannung hochzuhalten. Selbst die schlotterndsten Knie hören irgendwann auf zu schlottern, wenn sie überschlottert werden. Aber auch darin wissen die Viertklass-Arbeitsblätter Rat. Wichtig sei, beim Schreiben und Formulieren die Regel zu befolgen, anders als normalerweise. Das helfe für jede spannende Geschichte. Und das ist ja wirklich etwas für den Alltag. Man muss nicht an der ganz großen Schraube drehen und morgen vom 10-Meter-Turm des Schwimmbads springen. Es reicht doch schon ein Schräubchen in der täglichen Routine. Anders als normalerweise eben. Anders als normalerweise ging Max Mustermann an diesem Tag nicht links rum, sondern rechts rum durch den Hof zu den Mülltonnen. Schon schlottern die Knie und das Radio zittert wie Espenlaub.
Martin Zöller war das mit der täglichen Glosse, die auf Bayern 2 läuft, der Kulturwelle des Bayerischen Rundfunks. Ende der Welt heißt sie. The day that I met you, I started dreaming. Remember in the morning time, I don't know that much about Kingston, but I like the sound it makes when it starts pouring rain. I think that tonight I'll leave my light on, 'cause I get lonely when it's out and I miss you right about now. Thank you.
that's what he called me. I love you. Every single word you say makes me feel some type of way. It's the thought of you that slightly scares me, but it takes my breath away. Forget what I was gonna say. The day that I met you, I started dreaming. Now I write them down if I remember in the morning time.
Ausflug nach Gomera, so heißt das Album von Marion und Sobo Ben.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Y una tarde suba a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Wow, 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 sobrevivido al caminar. Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, 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 oh.
por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Que tú te vayas.
Musik auf Radio 3. Lange nicht gehört. Noch nie gehört. So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Hier jetzt zwei Brüder. Ben Cullen hat die Musik geschrieben und Jamie singt. These are the days.
These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by. And I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days, these are the days, these are the days. Hey. Oh. Thought you said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Jimmy Cullum ist das These Are The Days. Postmigrantisch, postkolonial, postdramatisch, nur so ein paar Begriffe, die sich die Vorsilbe Post teilen. Ihr hat der Philosoph Dieter Thomae ein Buch gewidmet, aber überhaupt keine Lobeshymne, ganz im Gegenteil. Warum und weshalb, das erzählt er uns gleich. Er ist um kurz nach 17 Uhr mein Gast hier auf Radio 3.
Как уводился каток у соседской погребок, а-бай-бай-бай-бай-бай, у соседской погребок, по сметанку творожок, а-бай-бай-бай-бай-бай. По сметанку творожок, по кислая молочке, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
Max liebt die Tochter des Erbförsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Manacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Ringbahnbrücke über die A100 in Berlin wird abgerissen. Das hat die Autobahn GmbH am Mittag mitgeteilt. Der Abriss soll spätestens bis zum 25. April abgeschlossen sein. Danach brauche es noch einige Tage, um die S-Bahn-Technik an der Strecke wieder zu installieren. Der technische Geschäftsführer der Autobahn GmbH, Brandenburger, betonte, damit habe man sich für die schnellere Lösung entschieden. Zur Debatte stand auch, die Brücke zunächst zu stützen. Auch die Westendbrücke wird den Angaben zufolge in dieser Zeit abgerissen. Sie liegt auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Kaiserdamm und Spandauer Damm Richtung Norden. Ermittler haben unter der Führung von Europol eine riesige Streaming-Plattform für Kinderpornografie im Darknet mit fast 2 Millionen Nutzern zerschlagen. Eine entscheidende Rolle spielte bei der Arbeit auch das Bayerische Landeskriminalamt. Aus München Henning Pfeiffer.
Der Server der Plattform wurde in den Niederlanden sichergestellt. Auf ihm lagen zum Zeitpunkt der Abschaltung mehr als 70.000 Missbrauchsvideos. Knapp 1.400 Tatverdächtige konnten bis jetzt weltweit identifiziert werden. So kam es im vergangenen Monat in 38 Staaten zu Durchsuchungen. In die Koordinierung war Europol eingebunden. Neben der Verfolgung von Kidflix-Nutzern war eine weitere Zielrichtung das Auffinden von Missbrauchsopfern.
Mit einer Großrazzia gehen die Berliner Polizei, die Justiz und Ordnungsämter gerade gegen illegales Glücksspiel vor. Nach RBB-Informationen werden in der gesamten Stadt etwa 80 Orte nach illegal betriebenen Spielautomaten durchsucht. Sabine Müller, RBB 24.
Imbisse, Cafés oder Spätis sind das Ziel des lange geplanten Einsatzes in allen 12 Bezirken. Die Polizei unterstützt die Ordnungsämter. Wie der RBB erfuhr, geht es um insgesamt 160 Spielautomaten, die einer einzelnen Firma gehören, für die aber seit Jahren keine Vergnügungssteuer abgeführt wird. Bußgeldbescheide und Gewerbeuntersagung wurden ignoriert. Per Einziehungsbescheid soll von den Kriminellen möglichst alles Geld einkassiert werden, das mit den Automaten verdient wurde. Nach RBB-Informationen geht es um bis zu 5 Millionen Euro.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar hat die Militärregierung eine 3-wöchige Waffenruhe ausgerufen. Dadurch solle die Hilfe für die Opfer erleichtert werden, wurde im Staatsfernsehen mitgeteilt. Zuvor hatten schon bewaffnete Gruppen erklärt, sie würden ihre Kämpfe gegen die